NDR Info. Themen des Tages.
We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000.
Wir werden die Zahl der Soldaten stark reduzieren und zwar um weit als mehr 5.000. Das hat US-Präsident Donald Trump mit Blick auf den Abzug von US-Truppen aus Deutschland verkündet. Wie das in Berlin ankommt, ist eines unserer Themen an diesem Sonntag, dem 3. Mai. Der auch der internationale Tag der Pressefreiheit ist. Die Lage von Journalisten ist weltweit angespannt und über den Zustand der Pressefreiheit in Deutschland sprechen wir ebenfalls in dieser Sendung. Und der Mai ist der Monat der Entscheidungen in den Fußball-Bundesligen. Wir schauen im Sport auf den spannenden Auf- und Abstiegskampf. Am Mikrofon ist Astrid Korall. Einen schönen guten Abend. Das Verhältnis zwischen Donald Trump und Friedrich Merz war schon mal wesentlich besser. Doch nachdem der Bundeskanzler die USA deutlich wie nie kritisiert und erklärt hatte, die Amerikaner hätten offensichtlich keine Strategie im Irankrieg, hat der US-Präsident mit einer persönlichen Attacke gegen Merz reagiert. Und nun hat Donald Trump angekündigt, dass die USA mehr als 5.000 der rund 39.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten abziehen wollen, offenbar in den kommenden 6 bis 12 Monaten. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserem Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio Georg Schwarte sprechen können. Die Bundesregierung, so hat man den Eindruck, versucht den Ball nach Trumps Ankündigung flach zu halten. Täuscht dieser Eindruck?
Nein, der Eindruck täuscht nicht. Es hat Gründe. Ein Grund ganz sicher, der Hinweis des deutschen Verteidigungsministers. Es war absehbar. Er hat auch darauf verwiesen, die Truppenstärke reduziert sich jetzt auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg. Ungefähr 35.000. Die Amerikaner ziehen eine Kampfbrigade ab. Es ist nicht das erste Mal. Sie haben einen solchen Abzug auch schon in Rumänien einer Kampfbrigade durchgeführt. Und das Ganze offiziell laut Pentagon, ja, weil die Amerikaner ihre militärischen Fähigkeiten neu verteilen müssen. Da werden Kräfte im asiatisch-pazifischen Raum gebraucht. So, das ist die offizielle Begründung. Aber man möchte, und das ist der zweite Grund, diesen Ball sicher auch sehr flach halten, weil ein Ursprung für den Zeitpunkt der Ankündigung zumindest damit zu tun hat, dass es Streit gab zwischen dem Kanzler und dem amerikanischen Präsidenten. Und das könnte eine direkte Reaktion gewesen sein, die Ankündigung, wir ziehen diese 5.000 Soldaten ab. Und deswegen möchte die Bundesregierung jetzt jedenfalls nach außen hin nicht noch mehr Panik schüren und auch keine größeren Diskussionen jetzt mit den Amerikanern zumindest öffentlich anfangen.
Weiß man denn schon Konkretes, welche Standorte beispielsweise betroffen sind?
Also konkrete Informationen von der Bundesregierung darüber gibt es nicht. Es laufen jetzt hinter den Kulissen und auch in den nächsten Monaten Gespräche auf Verteidigungsebene mit den Amerikanern. Wenn sich bestätigt, dass es sich um den Abzug einer Kampfbrigade handelt, dann wird es die Kampfbrigade sein, die in Filzeck, das ist in der Nähe von Nürnberg in Bayern stationiert ist, dann könnte es möglicherweise diese Region treffen. Fest steht jedenfalls wohl, Donald Trump, der US-Präsident, geht nicht grundsätzlich an die amerikanische Präsenz hier in Deutschland. Das heißt, die größten Militärbasen, Landstuhl, das größte Militärkrankenhaus außerhalb der USA, Grafenwöhr, der größte Truppenübungsplatz außerhalb der USA, Rammstein, das größte Drehkreuz außerhalb der USA, all das bleibt erhalten in dieser Struktur. Denn, und das muss man auch noch dazu sagen, darauf sind die Amerikaner auch angewiesen. Das kann Trump nicht einfach alles abziehen, abgesehen davon, dass er dafür auch den amerikanischen Kongress bräuchte.
Jetzt berichtet die Washington Post, dass die USA nicht nur diese Truppen abziehen wollen, sondern auch die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland absagen wollen. Dabei geht es vor allem um Marschflugkörper vom Typ Tomahawk, die Trumps Vorgänger Joe Biden Deutschland noch in Aussicht gestellt hatte. Ist das größere Problem?
Das könnte das größere Problem werden und militärstrategisch in der Tat 5.000 Soldaten abzuziehen ist das eine, ist zu verschmerzen, das ist nichts Unverzichtbares, was da passiert. Diese Raketen vorübergehend zumindest jetzt nicht hier zu stationieren, reißt eine ja strategische Fähigkeitslücke für die Europäer, für die NATO hier in Europa. Denn eigentlich war die Idee bei Olaf Scholz, dem Vorgänger von Friedrich Merz, und bei Joe Biden, dem Vorgänger von Trump, genau diese Europa hier zu schützen, solange bis Europa selber in der Lage ist, mit einem eigenen Mittelstreckenwaffensystem seine Region zu schützen vor möglicherweise auch russischen Aggressionen. diese Kapazität fällt jetzt weg und zwar dann absehbar auf Jahre. Das schmerzt schon und da sagen Militärstrategen, das ist eigentlich das größere Problem. Die Truppenabzüge sind es nicht.
Dieser Truppenabzug, dieser Schritt des US-Präsidenten, der stößt ja in den USA auch auf Kritik. Auch in den Reihen von Trumps eigenen Leuten. Einflussreiche Republikaner haben erklärt, sie seien besorgt über die Entscheidung. Eine voreilige Reduzierung berge die Gefahr, die Abschreckung zu schwächen und ein falsches Signal an Russlands Machthaber Putin zu senden. Wie sehr glaubt man in Berlin denn, dass Trump seine Ankündigung diesmal auch umsetzt, gerade auch vor dem Hintergrund des Drucks in den USA selbst?
Ich glaube, hier gibt es niemanden, der noch Prognosen macht im Zusammenhang mit Donald Trump. Es kann sich jeden Tag alles ändern. Das macht den Mann, das macht auch den Umgang mit der amerikanischen Administration für alle. Für die NATO, für die EU, aber auch eben für die deutsche Bundesregierung im Augenblick so schwierig. Aber ja, auch deutsche Außenpolitiker verweisen bei der Entscheidung, diesen Truppenabzug und die Nichtstationierung der Mittelstreckenwaffen jetzt anzukündigen, genau auf Moskau. Jürgen Hart, Außenpolitiker der CDU, sagte, da knallen die Champagnerkorken bei Putin. Der lacht sich ins Feuer und sagt, ist ja wunderbar, diese NATO ist tief zerstritten. Niemand weiß, was der amerikanische Präsident beispielsweise zuletzt in einem Telefonat mit Putin besprochen hat. Niemand weiß, welche Zusagen und welche Verabredungen er möglicherweise mit dem Mann im Kreml getroffen hat. Das sind alles Fragen, die zu klären sein werden. Sicherlich auch mit auf dem Weg hin zum NATO-Gipfel. Im Juli trifft sich die NATO in Ankara, da ist NATO-Gipfel. Da wird all das auch nochmal zur Sprache kommen.
Schlagen wir, Georg, noch einen Bogen zu einem anderen Thema, das auch mit Donald Trump zu tun hat. Der hat ebenfalls angekündigt, die Zölle für Autos aus der EU zu erhöhen von 15% auf 25%, was auch deutsche Autobauer besonders treffen dürfte. Zeigt das jetzt alles, wie schlecht es derzeit um das deutsch-amerikanische Verhältnis bestellt ist?
Das ist zumindest eine Lesart und eine sehr verbreitete Lesart, diese Nickeligkeit, jetzt auch noch die Zölle zu erhöhen und vor allen Dingen eben auf Autos, auf Lkw. Das trifft Deutschland hart und das spricht einiges dafür, dass es eine weitere Gemeinheit aus dem Hause Donald Trump ist, im Ärger über diesen deutschen Bundeskanzler, der ihm eben öffentlich gesagt hat, du hast keine Strategie für den Iran-Krieg. Das heißt, das Verhältnis zwischen Merz und Donald Trump scheint belastet, aber er ist nicht der Einzige. Dieser amerikanische Präsident hat sich in den letzten Wochen und Monaten quasi mit jedem auf dieser Welt angelegt. Vom Papst angefangen, über den französischen Präsidenten, den britischen Premier, zuletzt auch mit der italienischen Ministerpräsidentin, zu der er ein sehr gutes Verhältnis hatte. Das heißt, Friedrich Merz befindet sich da in Anführungszeichen zumindest in guter Gesellschaft.
Sagt Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Am Internationalen Tag der Pressefreiheit steht die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten im Mittelpunkt, wie und unter welchen Umständen sie berichten können und dürfen. Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen hat sich ihre Situation verschlechtert. Mehr dazu von Sabine Rhein.
Medienschaffende werden entführt, angegriffen, getötet. Der Journalismus ist zu einem unsicheren und mitunter gefährlichen Beruf geworden, schreibt UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk. Am riskantesten sei die Berichterstattung über bewaffnete Konflikte, etwa über den Gaza-Krieg. Problematische Entwicklungen gibt es aus Sicht von Türk aber nicht nur in Krisenstaaten. Auch das Journalistennetzwerk IPI stellt fest, weltweit stehen unabhängige Medien immer mehr unter Druck, wofür IPI vor allem den globalen Aufstieg autoritärer und illiberaler Regierungen verantwortlich macht. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hatte am Donnerstag ihre aktuelle Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. Deutschland landet dort auf Platz 14 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 3 Plätze zurückgefallen. Politik und Justiz müssten mehr tun, meint der Deutsche Journalistenverband. Es könne nicht sein, dass die Pressefreiheit zum Schönwettergrundrecht verkommt, so der Bundesvorsitzende Mika Beuster.
Wir haben es gehört, Deutschland ist in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit etwas abgerutscht. Reporter ohne Grenzen spricht von einem aufgeheizten Klima, von starkem Druck, hitzigen Debatten und der Sorge von Journalistinnen und Journalisten, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden, gerade bei der Berichterstattung über rechtsextreme Milieus oder den schon erwähnten Krieg in Gaza. Meine Kollegin Anna-Lu Beckmann hat darüber mit Gregor Gysi gesprochen und sie hat den linken Politiker, der Mitglied im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien ist, gefragt, wie erlebt er die Veränderungen in Sachen Pressefreiheit?
Ja, es gibt aus den USA, aus bestimmten Überlegungen heraus und auch von innen Kämpfe gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und das hat dann immer Folgen auch für die Pressefreiheit. Einerseits werden Social Medien in bestimmter Richtung bedient. Das ist auch ganz schwer, rechtlich dagegen vorzugehen. Also ich sag mal, das Recht hängt hinterher. Ja, und die Journalistinnen und Journalisten leiden A darunter, dass es immer weniger werden, weil sich bestimmte Medien das nicht mehr leisten können. Das heißt, tiefe Recherchen werden immer schwerer. Und zweitens müssen sie so eine Mischung machen, gedruckte Medien, Social Medien, Fernsehen, Rundfunk. Und die Reaktion auf den Social Medien können wieder gar nicht alle verfolgen. Also das führt dazu, dass der Druck auf die Journalistinnen und Journalisten auch ganz schön gewachsen ist.
Was wird denn an Sie im Ausschuss in Sachen Druck auf Journalisten und Journalistinnen herangetragen und wie oft beschäftigt Sie das Thema?
Also indirekt beschäftigt es uns des Öfteren, direkt kaum. Also wir haben natürlich über Antisemitismus in Kunst und Kultur gesprochen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie man anders mit Social Medien umgehen kann, welche rechtlichen Wege gefunden werden, damit man zumindest eine Einrichtung hat, wo du innerhalb weniger Minuten erfährst, ob eine Nachricht eine Fake News ist, also eine falsche Nachricht ist oder ob sie stimmt. Es gibt lauter solche Sachen. Ich kann Ihnen das belegen. Ich mache angeblich Reklame für Kriegswaffen. Habe ich natürlich noch nie gemacht. Eine Frau hat mir geschrieben, dass ihre Mutter auf eine Werbung von mir für eine Plattform hereingefallen ist und über 5.000 Euro verloren hat durch Betrug. Ich habe natürlich nie Werbung dafür gemacht. Dann können Sie sich ein Gespräch ansehen von Frau Weidel, Frau Maischberger und mir. Das hat nie stattgefunden. Also mit anderen Worten, wir hinken da hinterher und damit beschäftigen wir uns schon.
Sie haben jetzt schon einige Punkte angesprochen, aber wo sehen Sie die größten Gefahren für die Pressefreiheit in Deutschland?
Durch den gewollten Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also Sie müssen von Folgendem ausgehen. Die Eliten, die hinter Trump stehen, befürchten, dass China Weltwirtschaftsmacht Nummer eins wird. Das wird auch irgendwann passieren. Deshalb lehnen sie sich so auf. Aber ihre zweite Überlegung ist, China ist schneller und effizienter, weil es über eine autoritäre Struktur verfügt. Und deshalb wollen sie eine autoritäre Struktur bei sich einführen. Sie kämpfen ja mit allen Mitteln, beschimpfen die Gerichte, was das Zeug hält. Rechtsstaatlichkeit wollen sie auch abbauen. Denn Trump wurde in seiner ersten Legislaturperiode von den Gerichten und von der Mehrheit der Demokraten im Kongress belästigt. Xi wurde weder vom Parlament noch von Gerichten belästigt. Und da wollen sie hin. So, und da sie Druck machen, bei uns die AfD unterstützen, die ja ähnliche Wege gehen will, findet dazwischen eine große Verunsicherung statt. Und die, die Demokratie und Rechtsstaat verteidigen wollen, sind nicht in der Lage, sich zu organisieren. Das ist die eigentliche Tragik. Und darunter leiden auch die Medien. Was sollen sie nun machen? Die können die AfD nicht ausklammern. Aber ich verstehe dann auch wieder die Journalistinnen und Journalisten, die auf so viel Hochzeiten tanzen müssen. So, und unser Ausschuss tagt ja immer öffentlich. Und wir müssen uns jetzt ernsthaft Gedanken machen, wie wir wieder die Unabhängigkeit von Journalistinnen und Journalisten gewährleisten können. Wissen Sie, da geht es um Rechtsfragen, auch frei beschäftigt, nicht frei beschäftigt, Kündigungsschutz, kein Kündigungsschutz. Wie eigenständig darf eine Journalistin oder ein Journalist agieren? Alles ganz komplizierte Fragen. Und ich weiß, wenn man anfängt, Gesetze zu fummeln, dann gibt es immer wieder Widersprüche, wenn man das nicht so lange hinkriegt. Nur dafür sind wir gewählt. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Arbeit. Also müssen wir es auch erledigen.
Was muss ich tun, um die Presse freier zu machen, die Attacken zu reduzieren? Und vor allem, wer ist verantwortlich?
Ja, also da müssen wir mal eine Konferenz mit allen Intendanten haben, etc. Zum Beispiel beim Rundfunk, beim Fernsehen, mit vielen Chefredakteuren und sich überlegen, wie wir die Medien so gestalten können, dass sie wirklich unabhängig und frei sind. Welche Hemmnisse es gibt, das können die ja mal offen sagen. Dann machen wir eben mal eine Sitzung. Alle etablierten Parteien, von meinetwegen kann auch die AfD da rumsitzen, ist mir jetzt auch wurscht, und diskutieren darüber, was wir verändern müssen, um das zu erreichen. Und dabei müssen wir immer die Social Medien mit im Kopf haben. Und im Kopf haben, brauchen wir eine Behörde, wo man ganz schnell erfährt, eine Nachricht ist wahr oder falsch. Und wie gestalten wir das Recht, damit man sich schneller gegen falsche Meldungen wehren kann? Es gab so eingespielt, wissen Sie, zwischen Zeitung, Rundfunk, Fernsehen mit Gegendarstellung, Unterlassung, Widerruf. Das funktioniert bei den Social Medien alles so nicht. Also müssen wir neue rechtliche Wege diskutieren und finden und dann auch endlich in Kraft setzen.
Soweit der linken Politiker Gregor Gysi im Gespräch mit meiner Kollegin Anna Lou Beckmann hier auf NDR Info. Und von Deutschland aus werfen wir nochmal einen Blick auf die USA. Dort haben Angriffe auf Medien und Journalistinnen und Journalisten mittlerweile System, heißt es von Reporter ohne Grenzen. Die Trump-Administration geht gegen unabhängige Medien und kritische Berichterstattung vor, etwa durch Gerichtsklagen, Kürzungen von staatlichen Geldern oder Druck durch die Medienaufsichtsbehörde. Washington-Korrespondentin Anna Schneider über das Verhältnis von Trump zu den Medien.
US-Präsident Donald Trump verbindet eine Art Hassliebe mit den Medien. Through Social Posts mitten in der Nacht, spontane Statements und Anrufe bei seinem Lieblingsfernsehsender Fox News. Trump tut fast alles, damit jeden Tag über ihn berichtet wird. Doch sein Lieblingsschimpfwort für die Medien ist Fake News, also Lügenpresse.
Fake News. Look at all the fake news back there.
It turned out it was done by fake news.
Besonders heftig wird es, wenn dem Präsidenten eine Frage nicht passt.
That's a nasty question.
Are you stupid?
Das ist eine gemeine Frage. Sind Sie dumm? Ein furchtbarer Reporter.
Auffallend häufig im Fokus Journalistinnen. Sie verunglimpft er oft mit Begriffen wie ekelhaft, hässlich, Schweinchen oder Versager, sogar vor laufender Kamera.
Sie sind ein furchtbarer Mensch und eine schlechte Journalistin. Ruhe, Schweinchen. Sie sind die schlimmste Journalistin.
Eine seiner Zielscheiben, Star-Reporterin Caitlin Collins von CNN. Sie beleidigt er nicht nur bei Pressekonferenzen, er nennt sie auch in Posts auf seinem Netzwerk True Social dumm. Und gemein. Die Pressefreiheit ist in den USA eigentlich durch den ersten Verfassungszusatz geschützt, auch und gerade wenn es für die Mächtigen unbequem wird. Doch Trumps Angriffe haben Folgen.
Das hat Auswirkungen, wie Journalisten arbeiten können, wie sie öffentlich wahrgenommen werden.
Erklärt Kevin Goldberg vom Freedom Forum, einer Stiftung für Pressefreiheit. Jeder Präsident habe das Recht, seine Meinung zu äußern, so Goldberg, auch Donald Trump. Er dürfe nur nicht zu weit gehen.
When he uses his power as president to punish someone,
wenn der Präsident seine Macht nutzt, um Menschen wegen ihrer Meinung zu bestrafen, leidet die Pressefreiheit.
That is where we have a First Amendment problem.
Journalisten leben in den USA gefährlich. Bei einer Demonstration in Los Angeles wird diese Reporterin aus Australien vor laufender Kamera mit Gummimunition von Ordnungskräften angeschossen. Obwohl gut zu sehen ist, dass sie nicht selbst demonstriert, sondern auf dem Sender ist. Auch sonst gibt es immer mehr Übergriffe.
The Washington Post reporter Hannah Nathanson had her house searched.
Das Haus der Reporterin Hannah Nathanson wurde durchsucht, ihr Laptop und ihr Handy beschlagnahmt. In 30 Jahren Presserecht habe ich so etwas noch nie erlebt.
Gleichzeitig rollt eine Klagewelle gegen große Medienhäuser. Die lassen sich teilweise auf Vergleiche ein, obwohl die Rechtslage eher schwach ist.
Er nutzte Klagen angeblich zur Klarstellung. Kritiker sehen darin Einschüchterung.
That he's simply using lawsuits to silence them.
Wo er kann, dreht Trump unliebsamen Medien den Geldhahn zu. Dem öffentlich-rechtlichen Sender NPR werden die Mittel gestrichen. Dass es NPR überhaupt noch gibt, ist Spenden zu verdanken. Die Medienaufsicht FCC erhöht den Druck. Sie wird geleitet von einem Trump-Vertrauten. Der droht unliebsamen Sendern mit Lizenzentzug. Rechtlich kaum haltbar, aber einschüchternd. Noch halten die großen US-Medien stand, doch die Pressefreiheit in den USA steht unter so starkem Druck wie seit Jahren nicht mehr.
Gedenken und Gottesdienste heute in Dachau. Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers ist an dessen Befreiung vor 81 Jahren erinnert worden. Mit dabei waren auch einige der letzten Überlebenden des Konzentrationslagers. Thies Maasen.
Über 200.000 Menschen wurden von den Nazis in Dachau inhaftiert, rund 41.000 ermordet. Zunächst waren die meisten Häftlinge Sozialisten, Kommunisten und andere Gegner des Naziregimes. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden Menschen aus ganz Europa nach Dachau verschleppt. So wie Jean Lafourie. Er leistete im besetzten Frankreich Widerstand gegen die Nazis, wurde verhaftet und kam nach Dachau. Da war er 18 Jahre alt. Heute ist er 102 und er hat es sich nicht nehmen lassen, zur Gedenkfeier nach Dachau zu reisen und dort eine Rede zu halten. Darin erinnert er an das schreckliche Bild, das sich den Soldaten der US-Armee bot, als sie das Lager vor 81 Jahren befreiten. Berge von Leichen, die Überlebenden bis auf die Knochen abgemagert. Der Ungeist, der dieses Menschheitsverbrechen möglich gemacht hat, sei nicht besiegt, sondern werde wieder stärker. Daran erinnerten bei den Gedenkfeierlichkeiten heute auch andere Redner, wie der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Längst säßen Rechtsextreme wieder in den Parlamenten und lägen in Umfragen vor den demokratischen Parteien. Dachau war eines der ersten KZs der Nazis. Es wurde zum Prototyp für das Lagersystem, eine Schule der Mörder. Später wurde Dachau zum Tatort des Holocaust. In den Außenlagerkomplexen Kaufering und Mühldorf wurden über 6000 Jüdinnen und Juden ermordet.
Thies Maaßen berichtete in den NDR Info Themen des Tages. Was passiert mit dem Buckelwal, der mehrfach an Ostseeküsten gestrandet war? Das ist eine Frage, die viele Menschen in den vergangenen Wochen bewegt hat. Gestern war der Wal etwa 70 Kilometer vor Skagen aus einer Barge in die Nordsee entlassen worden. Wie es ihm geht und wo er sich nun befindet, ist allerdings unklar. Und innerhalb der privaten Rettungsinitiative gibt es Streit. Janina Greve fasst die aktuellen Entwicklungen zusammen.
Eine Tierärztin aus dem Rettungsteam äußerte sich in den sozialen Medien aufgebracht. Man habe sie und andere Helfer nicht mehr zum Wal gelassen. Auch die beiden Initiatoren distanzieren sich vom Ablauf der Freilassung und sprechen in einem Schreiben, dass der Bild vorliegt, von Alleingängen. Umweltminister Till Backhaus äußerte gegenüber dem NDR, dass er keinen Kontakt mehr zum Retterteam habe. Eine Biologin vom Meeresmuseum Stralsund sagte uns, der Peilsender, den der Wal trägt, sei nutzlos, wenn die Daten von den Organisatoren nicht zur Auswertung freigegeben würden. Ein Sprecher von Greenpeace geht davon aus, dass der Buckelwal kaum Überlebenschancen hat. Wo er sich aktuell befindet und wie es ihm geht, ist nicht bekannt. Die Rettungsaktion hatte weltweit für Aufsehen gesorgt. Auch in den USA und China wurde darüber berichtet, wie der Buckelwal von der Insel Pöhl bis in die Nordsee transportiert wurde.
Und damit sind wir beim Sport und beim Auf- und Abstiegskampf in der ersten und in der zweiten Fußball-Bundesliga. Marcel Stober.
Ja, seit Ende Februar wartet der FC St. Pauli in der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg und die Hamburger kommen nicht aus der Abstiegszone raus. Voraussichtlich ändert sich daran auch nichts mehr, denn der 16. St. Pauli hat 6 Punkte Abstand auf Rang 15. Bei noch 2 Spieltagen, da dürfte es für St. Pauli sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr weiter nach oben gehen. Eher muss man hoffen, überhaupt Relegation spielen zu dürfen. Heute hat St. Pauli wieder verloren. 1:2 gegen Mainz. Die Mainzer haben damit den Klassenhalt sicher. Und Hauke Wahl hat mit St. Pauli ein echtes Problem.
Ich glaube, jeder Fan hat das Recht, nach so einer Leistung, auch gerade nach der ersten Hälfte, zu pfeifen. Und dessen müssen wir uns stellen. So ehrlich müssen wir sein. Wir haben halt noch 2 Spiele so. Und das ist das, was Mut macht, weil wir es immer noch irgendwie in der Hand haben oder irgendwann noch drehen können. Und es wird natürlich nicht einfacher, aber jetzt können wir halt erst recht zeigen, dass wir eine Mannschaft sind.
Also 2 Spiele sind es noch, unter anderem gegen den direkten Konkurrenten um Platz 16, den VfL Wolfsburg. Der steht einen Platz hinter St. Pauli, kann aber nachher vorbeiziehen. Wolfsburg spielt um 19.30 Uhr in Freiburg und selbst der tabellenletzte Heidenheim könnte ja mit 3 Punkten Abstand immer noch gefährlich werden. Aktuell gibt es auch ein Bundesligaspiel zwischen Mönchengladbach und Dortmund. Da steht es nach 59 Minuten 0:0. In Liga 2 hätte Hannover heute einen richtig großen Schritt in Richtung Aufstieg machen können. Der direkte Sprung auf Platz 2 wäre möglich gewesen, weil Paderborn in Elversberg eine 1:5 Klatsche kassiert hat. Jetzt ist aber Elversberg plötzlich Zweiter, weil Hannover seine Hausaufgaben eben nicht gemacht hat. Und Hausaufgaben kann man wörtlich nehmen, denn ausgerechnet im eigenen Stadion läuft es nicht so gut, wie es sollte. Gegen den tabellenletzten Münster holte Hannover nur ein 3:3. Ein wildes Spiel voller Auf und Abs und Enzo Leopold war mittendrin.
Ja, ich glaube, es war ein sehr, sehr wildes Spiel. Klar, wir schießen in der Nachspielzeit das Führungstor, bekommen dann mit so einem Traumtor noch den Ausgleich. Das ist einfach ein unfassbar bitterer Moment gewesen am Ende.
Hannover also auf dem Relegationsplatz dank der besseren Tordifferenz gegenüber dem SC Paderborn auf Rang 4. In der dritten Liga ist der VfL Osnabrück dank der Ergebnisse der Konkurrenz ja gestern schon sicher aufgestiegen. Heute hätten die Osnabrücker aber auch ihre Pflicht erfüllt. Sie holten sich einen 3:2-Sieg bei Wien Wiesbaden. Der VfL ist nun auch sicher Drittligameister. Die Frauen des FC Bayern München haben den Einzug ins Champions-League-Finale verpasst. Nach einem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel gegen Barcelona gab es in Spanien heute eine 2:4-Niederlage. Erich Wartusch.
Sie hüpfen und sie springen und sie feiern den Einzug ins Finale dieses Champions-League-Wettbewerbs. Der FC Barcelona gewinnt mit 4:2 gegen den FC Bayern, der 70 Minuten lang völlig chancenlos war gegen offensiv extrem dominant auftretende Spanierinnen. 1:0 Parauelo nach 13 Minuten, dann der Ausgleich durch Linda Dahlmann nach einem schön vorgetragenen Konter. Aber Barcelona weiter extrem offensiv mit Putellas, die zum 2:1 traf. Dann nach der Halbzeitpause Pajor und nochmal Putellas. Eigentlich war dann schon alles gegessen, aber die Münchnerinnen kamen noch einmal zurück. Und Pernille Harder hatte das 2:4 dann noch erzielt. Das 3:4 wurde aberkannt nach einem Foulspiel. Und so sind also die Münchnerinnen ausgeschieden im Halbfinale zum dritten Mal. Sie haben es noch nie ins Finale der Champions League geschafft.
Und in diesem Finale spielt jetzt Barcelona gegen Lyon. Noch eine deutsche Niederlage in Spanien. Alexander Zverev hat das Finale des Tennis Masters in Madrid verloren. Und das in weniger als einer Stunde deutlich gegen mal wieder Jannik Sinner. Das 1:6 und 2:6 von heute war die 9. Niederlage des Hamburgers in Folge gegen den Weltranglisten Ersten. In der Handball-Bundesliga gab es heute für einen Sonntag ungewöhnlich nur ein einziges Spiel, das von Hamburg gegen Stuttgart. Das konnten die Norddeutschen aber für sich entscheiden. 31:26. Hamburg ist Tabellenzehnter vor Hannover. Und die Eisbären Berlin sind deutscher Eishockeymeister. Bei den Adlern Mannheim gewannen sie vor wenigen Augenblicken mit 4:1 und damit holten sie sich den erforderlichen 4. Sieg in der Finalserie. Das ist der 3. Titel in Folge für die Eisbären.
Vielen Dank, Marcel Stober. Und das waren die Themen des Tages auf NDR Info. Heute mit Astrid Korall. Sie finden diese Sendung auch bei uns im Netz und in unserer NDR Info App. Ihnen noch einen schönen Abend. Yeah.